Mein Name ist Richard Greil, ich leite die dritte medizinische Universitätsklinik. Das ist mit dem AKH gemeinsam die größte Onkologie in Österreich. Wir haben in etwa 1500, 1700 neu zu behandelnde Krebspatienten pro Jahr und etwa 40.000 Patientenvisiten von Patienten mit diesen Erkrankungen. Haben daher natürlich ein hochrelevantes Problem in diesem Bereich, das sich unmittelbar entsprechend ergibt. Und bei dieser Größe von Patienten sind Sie nicht nur konfrontiert mit einer Reihe sexualmedizinischer Fragestellungen, sondern auch mit Fragestellungen wie beispielsweise, was tun, wenn die Schwangerschaft die Erstmanifestation einer Krebserkrankung ist oder während der Behandlung einer Krebserkrankung eine Schwangerschaft auftritt. Das heißt, wir haben es mit hoch auch eingriffigen Fragen zum Teil zu tun. Nun, ich möchte in dieser Präsentation aber eigentlich auf den Aspekt der Fertilität zurückkommen. Und was Sie hier sehen, ist einfach Selbstdarstellung von Menschen, die Krebserkrankungen haben und behandelt werden oder erfolgreich durchgemacht haben. Und selbstverständlicherweise steigt bei denjenigen Menschen, die Krankheit gut kompensieren können, und das zeigen Ihnen diese Bilder, unabhängig von der Art des Eingriffes, steigt das Gefühl und die Notwendigkeit der Selbstbefreiung und der Selbstadministration und auch der Selbsterfüllung all dessen, was man sich unter Umständen zuvor nicht gegönnt hat, bevor man in eine derartige existenzielle Situation gekommen ist. Und Sie werden sehen, dass die Erfüllung eines Kinderwunsches eine hochdominante Konstellation, ebenso wie die erfüllte Sexualität bei Tumorpatienten ist. Die Gesundheit, das haben wir schon gehört, ist das völlige körperliche, geistige, seelische, soziale und sexuelle Wohlbefinden, und leider hört es bei den meisten Medizinstudenten nach den ersten beiden Dingen auf, nämlich Gesundheit als körperliche und geistige Gesundheit zu verstehen, und die übrigen Aspekte, insbesondere auch die soziale Gesundheit, kommen leider in dem Ausmaß in unserer Ausbildung nicht vor, machen aber einen wesentlichen Teil unserer Beschäftigung mit Patienten und ihren Problemen aus. Nun, die Entwicklung von Tumorpatienten und deren Prognose hat sich dramatisch verändert. Als ich mit meiner Ausbildung begonnen habe, war Sexualität unvorstellbares Diskussionsthema mit Patienten, ebenso wie das Wort Depression oder gar deren Behandlung nicht fallen durften oder durchgeführt werden durften. Ich habe mich damals an der ersten Studie für Hodgkin-Patienten als damals 26-Jähriger beteiligt, und das war die erste Studie weltweit, in der überhaupt der Frage von Fertilität, noch gar nicht von Sexualität, aber von Fertilität nachgegangen wurde. Und es war an dieser Klinik, an der ich gearbeitet habe, nicht erlaubt, in diesem Zusammenhang Spermatozoen zu gewinnen und ein Spermiogramm anzufertigen. Wir haben das dann trotzdem gemacht, aber völlig unabhängig davon war das sowohl seitens der Urologen als auch seitens des internistischen Vorstands unmöglich, und es musste im privaten Bereich gemacht werden. War auch einer der ersten Aspekte durch die Ablehnung der Universitätskliniken diesen Aspekten gegenüber, warum der Teil der Reproduktionsmedizin einen hohen Anteil in den niedergelassenen und in den privaten Bereich gekommen ist, worüber wir vielleicht noch sprechen werden. Die damalige Vorstellung war letzten Endes, jeder Patient, der Krebs hat, soll froh sein, wenn er davon gekommen ist. Und in diesem Kontext ist letzten Endes die Besprechung von Sexualität eine unangemessene Angelegenheit, ja, fast eine Hybris oder eine Verletzung eines Tabus. Was Ihnen das aber zeigt, sind Daten aus Großbritannien, zunächst im oberen Bereich, 1970, und das ist für manche von uns gar nicht so lange her, hat von allen neu diagnostizierten Krebserkrankungen die mittlere Überlebensrate ein Jahr betragen. Da sind alle lokalisierten Melanome, Basaliome etc. dabei. 50% der Patienten haben ein Jahr nicht überlebt. Vor etwa 5 Jahren kann man sagen, dass 50% aller neu diagnostizierten Krebspatienten länger als 10 Jahre leben werden. Das ist eine dramatische Entwicklung. Im Moment sinkt in etwa die Sterblichkeit pro Jahr für männliche Krebspatienten um 1,8%. Also es gibt dramatische Entwicklungen, und das sehen Sie hier an den US-amerikanischen Daten. Das ist der Anteil der Langzeitüberleber von Krebserkrankungen. Wenn Sie auf die ganz untere Säule schauen, mit den orangen Säulen, dann ist es der Anteil der Patienten, die weniger als ein Jahr überlebt, und das ist nur mehr 1,8%. Und Sie sehen, wie dramatisch die Zunahme der über 10 und über 15 Jahre Überleber ist. Und das sind über 25%. Und das bedeutet, dass immer mehr Menschen selbstverständlicherweise entweder als chronisch Kranke, aber in einem voll erfüllten Leben, oder überhaupt als genesene, geheilte Patienten nach Krebs überleben werden und selbstverständlicherweise eine Fülle von Fragen stellen, die früher in diesem Zusammenhang nicht gestellt worden sind. Das ist eine Untersuchung von Krebsüberlebern, und es mag Sie vielleicht ein bisschen überraschen, was Krebsüberlebende als die wichtigsten Aspekte und die häufigsten Probleme empfinden und vor allem, worüber sie typischerweise nicht Beratung erhalten. Und Sie sehen, dass an der zweiten Stelle die sexuelle Funktionsweise steht. 71% der Krebsüberleber sagen, dass sie niemals im Hinblick auf Sexualität beraten worden sind. Und Sie sehen, dass, obwohl das einen kleinen Teil der Patienten betrifft, 50% aller Patienten sagen, dass mit ihnen niemals über Infertilität gesprochen wurde. Jetzt können Sie sagen, da ist viel Recall-Phänomen dabei oder Erinnerungslücke dabei, aber es zeigt Ihnen, dass wir zu einem wesentlichen Teil mit den Patienten nicht über die Dinge sprechen, die für die Patienten selber wichtig sind und oder die entsprechenden Kompetenzen fehlen, darüber zu sprechen oder einfach die Sensibilität dafür fehlt. Und selbstverständlicherweise sind Tumortherapien zum Teil, auch wenn wir eine zunehmende Deeskalation von Tumortherapieverfahren aufgrund besserer Wirksamkeit neuer Verfahren sehen, nichtsdestoweniger hochgradig interventionelle und hochgradig in das Privatleben und die Physis und die Gesamtkonstellation von Menschen eingreifende Verfahren. Sie sehen beispielsweise hier links oben eine sogenannte Totalkörperbestrahlung, wie wir sie bei Patienten machen, die eine Hochdosis-Chemotherapie mit allogener Stammzelltransplantation brauchen. Das heißt, hier wird der Patient mit seinem gesamten Körper mit einer tödlichen Dosis an Strahlentherapie bestrahlt, die er nicht überleben kann, wenn er nicht eine allogene Stammzelltransplantation erhält. Es kommt zur völligen Vernichtung des Knochenmarkes und es kommt zu einer völligen Vernichtung des Immunsystems. Das ist erforderlich, damit ein fremdes Immunsystem überhaupt übertragen werden kann. Sie sehen, dass das interessanterweise auch bei Ganzhirnbestrahlungen, das sehen Sie im unteren Aspekt dargestellt, zu Infertilitätsentwicklung kommen kann. Es ist völlig klar, dass wenn Sie Ganzkörper bestrahlt werden, dann werden Sie keine Hodenreserve und keine Oral-Funktionsreserve haben. Ähnliches ergibt sich bei Ganzhirnbestrahlungen, wie sie beispielsweise bei Kindern mit akut lymphatischer Leukämie durchgeführt werden müssen, weil dort eine sehr hohe Rezidivrate in das Gehirn stattfindet und das Gehirn ein klassisches Sanktuarium ist, das sehr schwer therapeutisch anzugehen ist. Und in dem Fall kommt es zu einer Bestrahlung der Hypophysen-Hypothalamusachse mit massiven Auswirkungen auf die hormonelle Regulation von Fruchtbarkeit und selbstverständlicherweise alle operative Verfahren, die vor allem junge Menschen treffen. Sie wissen, Hodentumoren im jungen Alter vorkommend, aber in zunehmendem Alter sehen wir natürlich auch mit höherer Aufmerksamkeit jugendliche Patienten mit Cervixkarzinomen, Oralkarzinomen, Mammakarzinomen etc. und brauchen dann chirurgische Eingriffe, die entsprechend intervenierend sind und ganz wesentlich natürlich sind die zytotoxischen oder chemotherapeutischen, also systemtherapeutischen Verfahren. Nun, zunächst einmal, wie relevant ist dieses Problem überhaupt, also wie groß ist es? Sie sehen hier, dass die Schätzungen liegen für die Altersgruppe zwischen 18 und 35 Jahren und da sind oder 39 Jahren und da sind jetzt noch gar nicht die Kinder involviert, die mit unter Umständen Krebs zur Welt kommen, also die 0- bis 15-Jährigen. Das ist ungefähr 2% aller invasiven Tumorerkrankungen und Sie wissen vielleicht, dass jeder zweite Mann und jede dritte Frau in ihrem Leben Krebs bekommen wird. Und dass jeder vierte Mann daran sterben wird und jede fünfte Frau daran sterben wird. Wenn wir also von 2% aller invasiven Tumoren sprechen, dann ist das eine riesige Zahl von betroffenen Menschen. Nun, die häufigsten Varianten sind dabei vor allem Lymphknotenkrebserkrankungen, Melanome, die eine geringere Bedeutung haben und dann kommen schon in Wirklichkeit die Tumoren des männlichen und weiblichen Genitalsystems. Ich möchte gar nicht im Detail auf diese Tabelle eingehen, aber was ich Ihnen sagen soll, es gibt für die gesamte Abschätzung unserer Beratung, aber nicht nur unserer Beratung, sondern auch der akut zu treffenden Maßnahmen, zunächst einmal eine Risikoeinschätzung einerseits der Erkrankung selbst und deren Akuität und der notwendigen Maßnahmen, um den bestmöglichen Therapieerfolg zu erzielen und auf der anderen Seite selbstverständlicherweise eine Einschätzung dessen, was die Langzeitkonsequenzen in diesem Fall im Hinblick auf Fertilität der Patienten sind. Und Sie sehen, Hochrisikotherapieverfahren sind Therapieverfahren, wo wir mit über 80%iger Infertilität rechnen. In diesem Fall Verfahren, die für Frauen dargestellt sind. Also sind insbesondere Hochdosistherapie mit Stammzelltransplantation, Eierstockkrebs, vor allem auch Mammakarzinome. Insbesondere dann, wenn die Frauen über 40 sind. Und es gibt einen klaren Zusammenhang, wie Sie sich vorstellen können, zwischen der Dosis an Medikamenten, die notwendig ist, um eine Heilung hervorzurufen, und dem Alter. Das heißt, je jünger die entsprechenden betroffenen Männer und Frauen sind, umso besser ist die Tolerabilität gegenüber diesen Therapien, umso schlechter, je mehr die natürliche Fertilität bereits abgenommen hat. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie zwischen 20 und 30 eine fast exponentielle Abnahme der Fruchtbarkeit, der spontanen, natürlichen Fruchtbarkeit haben, dann können Sie sich vorstellen, was das bedeutet, wenn Sie jetzt superponieren die iatrogen-induzierte Infertilität. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Low-Risk-Verfahren und wir, wie ich Ihnen schon gesagt habe, sind ständig dabei, auch bei den erfolgreichen Therapieverfahren Deeskalationen herbeizuführen. Schauen Sie in diesem Fall nur auf die rechte untere Grafik. Das sind Hodgkin-Patienten, typischerweise sehr junge Menschen. Hier sind zwei Therapieverfahren und die Amenorrhoe-Wahrscheinlichkeit nach 4 Jahren dargestellt für diese Frauen. Dass die untere Kurve altersabhängig bei etwa 4 Zyklen einer relativ gering aggressiven Form einer Chemotherapie, mit der diese Patienten geheilt werden können. Und Sie sehen, um wie viel dramatisch höher das dann wird, wenn wir sehr viel aggressivere Therapieverfahren brauchen, um die Erkrankung heilen zu können. aber wir können diese Patienten in 95% aller Fälle heute heilen. Und das war noch vor 20 Jahren in der Größenordnung von 40-50% der Fälle. Gut, für die Männer ist das deutlich anders, sind völlig andere Therapieverfahren, die dabei toxisch sind, insbesondere den Gonaden gegenüber. Auch hier eine Dosisabhängigkeit, deutlich weniger Altersabhängigkeit, als das bei den Frauen der Fall ist. Sind hier insbesondere wieder Lymphomtherapieverfahren, aber auch Osteosarkomtherapieverfahren und viele, viele andere Therapien. Was Ihnen das nur zeigen soll, das ist eine extrem komplexe Materie, über die man sehr viel wissen muss, wenn man eine adäquate Kosten-Nutzen-Abwägung für die Patienten durchführen möchte. Und tatsächlich ist das ein Problempunkt, wie wir später sehen werden, wie sehr Menschen bereit sind, auf ein gewisses Ausmaß an Heilungsrate zu verzichten, zugunsten einer unter Umständen gewissen Prozentsatzzunahme an Fertilität. Nun, zunächst einmal kennen Sie alle die Heisenbergsche Unschärferelation und das heißt, dass jede Messung in einem System ein Eingriff in das Verfahren ist. Und das bedeutet, dass jedes Gespräch, das wir mit einem Patienten führen, selbstverständlicherweise eine Intervention ist. Oder anders ausgedrückt, für jeden konventionellen oder konservativen Mediziner ist das Skalpell, das er führt, das Wort. Und in diesem Zusammenhang ist zunächst einmal wichtig zu wissen, 75% aller Krebspatienten betrachten Fruchtbarkeit und die Möglichkeit, ein Kind zur Welt zu bringen, wenn sie 18 bis 45 sind, und beachten Sie bitte bis 45, als einen wesentlichen Aspekt. Ja, einige Patienten, und zwar gar kein so kleiner Teil, sagt, das schmerzhafteste Erlebnis, das ich habe, ist die Kinderlosigkeit und nicht die Krebserkrankung. Und ich empfinde die dadurch bedingte Kinderlosigkeit als wesentlicher als meine Krebserkrankung. Umgekehrt wird das Potenzial, unabhängig davon, ob das wahrgenommen wird, die Möglichkeit zu haben, einen Kinderwunsch zu verwirklichen, als hochgradig saltatorisch angesehen, also als hochgradig heilend, stimulierend, zukunftsweisend angesehen wird. Man kann auch auf der anderen Seite natürlich auch sagen, das hat eine gewisse Gefahr der Instrumentalisierung gegenüber dem späteren Kind, aber das hat wahrscheinlich jede Schwangerschaft, die induziert wird. Nun, Sie sehen auch, dass etwa 50% der befragten Krebspatienten sagen, dass die Möglichkeit, ein Kind zu bekommen, das wichtigste Ereignis in ihrem zukünftigen Leben sein wird. Also auch über die Heilung eigentlich letzten Endes hinausgehend. Und Sie sehen, 29% berichten in einer großen Web-Analyse darüber, dass die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, später ein Kind zu bekommen, ihre Behandlungsentscheidung beeinflusst hat. Das heißt, hier ist im Wesentlichen auch etwas aus dem Ruder gelaufen im Hinblick auf die Frage der Adäquatheit der Betreuung und Beratung dieser Patienten. Insgesamt kann man sagen, dass in der Mehrzahl der Fälle, die von größeren Fallserien, die untersucht worden sind, der Anteil der Männer und Frauen in jungen Jahren, die eine adäquate Therapie modifizieren oder die optimale Therapie ablehnen, aufgrund eines Verzichts oder notwendigen Verzichts auf Kinderwunsch in etwa zwischen 1-10% gelegen ist. Nun, selbstverständlicherweise, Barbara Mayer hat das ja schon angedeutet, haben Sie noch einmal dramatisch höhere Konsequenzen für alle diese Fragen bei einer Krebspatientin oder einem Krebspatienten, der sich innerhalb weniger Tage entscheiden muss, was er jetzt zu tun gedenkt, je nachdem wie akut die Behandlungsnotwendigkeit ist. Wir führen keine Beziehungen, die darauf ausgerichtet sind, die Entscheidungen, ob wir heiraten oder Kinder bekommen, in 2 Minuten oder in 3 Tagen fällen zu müssen. Aber für den überwältigenden Teil der Patienten, die wir betreuen, ist diese Entscheidung innerhalb dieser Zeit zu treffen und auch die Partnerschaft entsprechend zu überprüfen und eine Konsequenz letzten Endes, wie wir sie in keiner anderen Lebenssituation oder in fast keiner anderen Lebenssituation haben. Das ist mit einer Fülle von moralischen und ethischen Herausforderungen verbunden, weil die Frage, ob Eizellen eingefroren werden, das eine ist. Aber das Eizellen einfrieren ist nicht der Standard, der hier zur Verwendung kommt, sondern letzten Endes ist der Standard das Einfrieren von Embryonen. Und das bedeutet, dass Sie sich in kürzester Zeit dafür entscheiden müssen, ob Sie tatsächlich einen Partner haben, mit dem Sie auch langfristig dieses Kind haben möchten. Und Sie werden erstaunt darüber sein, dass ein relevanter Teil beispielsweise der Frauen in dieser Konstellation sagt, ja, ich möchte unbedingt ein Kind haben, aber ich weiß jetzt schon, dass ich es nicht mit dem Partner haben möchte, den ich im Moment habe. Ja? Und alleine das auszusprechen innerhalb von 2 oder 3 Tagen, oder soll es eine Woche sein, in der diese Entscheidungen getroffen werden müssen. Und Sie dürfen nicht vergessen, in dieser Zeit muss nicht nur die Entscheidung getroffen werden, sondern die Fertilisierung letzten Endes eingeleitet werden. Das ist selbstverständlicherweise mit dramatischen Auswirkungen verbunden. Nun, was Sie hier vielleicht sehen können, ist, möchte ich eigentlich nur auf den letzten Aspekt verweisen. Und das sehen Sie hier, dass von all den, und das ist ziemlich ähnlich für Männer und Frauen, von all den Beratungen, die durchgeführt werden, kann das bei Frauen und Männern im gebärfähigen Alter mit der Frage der Beeinträchtigung der Fertilität in etwa zu 10% Beschäftigungen einer Fruchtbarkeitsklinik, egal ob die in dem Spital ist oder außerhalb davon ist. Das ist also insgesamt ein relativ kleiner Anteil, wenn Sie das überwältigende Ausmaß des Wunsches dem gegenüberstellen. Und die Frage ist, was ist hier die Ursache zwischen dem großen Wunsch auf der einen Seite und der geringen Utilisierung auf der anderen Seite? Die amerikanische Krebsgesellschaft als die wichtigste Krebsgesellschaft der Welt und die 10 Jahre vorher die amerikanische Gesellschaft für reproduktive Medizin haben mandatorisch festgestellt, dass jeder Mensch im Alter, in dem jedenfalls Erwachsenen-Onkologie betrieben wird, also 18 bis, kann man sagen, bis 45 Jahre, eine entsprechende Fertilitätsberatung haben sollte. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Wir werden später sehen, dass leider eine Restriktion nach dem Window of Opportunity erfolgt, von dem Ärzte glauben, dass es für die Patienten relevant ist. Also eine 40-Jährige erfährt keine Beratung mehr über Fertilität, weil man glaubt, sie hat sowieso keinen Kinderwunsch mehr. Das ist selbstverständlicherweise eine Eigendefinition von Bedarf und das bedeutet, Sie müssen jedem Menschen, egal ob Sie das für richtig oder falsch halten, ein solches Angebot der Aufklärung zumindest machen und das vorurteilsfrei und werden dabei zum Teil natürlich auch auf beträchtliche Verwunderung stoßen, denn ich sage es noch einmal, solche Gespräche haben beträchtliche Überraschungen in sich. Sie sehen, dass 34-72% aller Frauen eine Erinnerung daran haben. Das ist nämlich, dass sie ein solches Gespräch geführt haben. Das ist insgesamt relativ viel. Wir wissen von anderen Aspekten der Aufklärung, dass retrospektiv gesehen 10-20% der Aufklärungsinhalte rekapituliert werden können. Aber insgesamt sehen Sie, dass von all denen, die von einem Onkologen beraten worden sind, dahingehend, was Möglichkeiten der Fertilitätspräservation sind, auch in dieser kalifornischen Untersuchung nur 12% sich erinnern, dass sie beraten worden sind. Es gibt einen großen Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Sexualität in der Medizin und in der Wahrnehmung der entsprechenden Probleme. Das sehen Sie hier in der untersten Zeile dargestellt. Frauen haben eine 3,5-mal höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie im Hinblick auf Fertilität beraten werden als Männer. Die männliche Sexualität ist genauso wie die männliche Reproduktivität etwas, was im Allgemeinen deutlich ausgegrenzt ist und ein sehr viel seltener Gegenstand der Aufklärung ist als Gespräche über weibliche Sexualität. Möglicherweise deswegen, weil sie als ein Selbstverständnis angenommen wird, was aber an den Bedürfnissen vorbeigeht. Sie sehen, dass Onkologen etwa in 45-46% diejenigen sind, die Zuweisungen zu Fruchtbarkeitskliniken machen. Andere Angehörige der Gesundheitsberufe wie Krankenschwestern, Gynäkologen etc. in 18% und Patienten selbst in etwa 35% der Fälle. Und alleine das heißt, wenn ein Drittel der Betroffenen sich selbst zuweisen, dass ihre Bedürfnisse ganz offensichtlich nicht adäquat berücksichtigt worden sind. Was sind jetzt die Gründe, warum Menschen eine entsprechende Fertilitätsberatung nicht bekommen, soweit man das aus den wenigen Analysen sagen kann? Nun, das ist zum überwältigenden Teil einfach durch die Dringlichkeit und Akuität und Notwendigkeit gegeben, die sich für die Behandlung der Tumorerkrankung ergibt. Ein wesentlicher Aspekt sind die Kosten. Der Quebec in Kanada hat beispielsweise vor kurzem für alle Menschen die gesamten Kosten der Reproduktionsmedizin übernommen, insbesondere aber für Krebspatienten. Ein wesentlicher Punkt ist, dass wir es bei sehr jungen Menschen typischerweise auch mit Patienten zu tun haben, bei denen eine Erbkrankheit vorliegt, also beispielsweise eine BRCA-Mutation für Mama oder Ovarialkarzinom vorliegt. Und in diesem Fall stellen sich eine Fülle von nicht nur genetischen Beratungsaspekten, sondern in diesem Fall hat die Fertilitätsberatung noch spezielle Aspekte im Hinblick auf die Frage der Präimplantationsmedizin. Denn diese Menschen können in Wirklichkeit ein gesundes Kind mit größerer Wahrscheinlichkeit nur zur Welt bringen, wenn der Embryo vorher getestet werden kann. Und dabei stoßen wir auf eine Fülle von Einschränkungen, die wir später miteinander diskutieren können. Dann selbstverständlicherweise die mentalen und physischen Voraussetzungen. Viele Patienten sind schwerst krank in dieser Konstellation, haben massiv Gewicht verloren, Fieber, Nachtschweiß, Schmerzsymptomatik etc. Und das ist eine Konstellation, die ungünstig ist, nicht nur für das Gespräch, sondern selbstverständlicherweise ist ein Teil der Patienten auch in dieser Konstellation unfruchtbar, sodass das, die Gewinnung von Gewebe oder von Samen beeinträchtigt ist. Ein wesentlicher Aspekt in diesem Fall ist nicht nur das Fenster der Opportunität als Diskriminierungsfaktor und das männliche Geschlecht, sondern auch Menschen, die bereits ein Kind haben. Und ganz offensichtlich sind viele Ärzte der Meinung, wenn jemand schon ein Kind hat, dann will er kein zweites Kind haben. Und daher sage ich noch einmal, der wesentliche Punkt bei jeder Form von adäquater Medizin ist, dass konsequent jeder Mensch ganz grundsätzlich beraten wird, unabhängig davon, ob man selbst glaubt, dass das sinnvoll ist für den betroffenen Menschen. Und im Rahmen des Gesprächs selbst muss dann die Entscheidung getroffen werden, wie weit man mit einer solchen Beratung gehen möchte oder die sinnvoll ist. Ein ganz wesentlicher Aspekt in der Onkologie und den Entscheidungen, die von Krebspatienten zu treffen sind, ist immer das, was wir zuvor schon gehört haben, als die Definition der Würde des Menschen, der ich nicht ganz zustimme, dass das nur in der Autonomie gelegen ist, sondern möglicherweise, und so würden das die Deutschen wahrscheinlich eher definieren, in der Vermeidung von Instrumentalisierung. Ansonsten kommen wir mit der Definition in große Schwierigkeiten. Aber Faktum ist, jede Entscheidung fällt Menschen äußerst schwer, und es bedeutet immer darüber nachzudenken, ob die Entscheidung richtig gewesen ist, die ich getroffen habe. Und das Kennzeichen der emanzipierten Form der Medizin, wenn Patienten ganz alleine sozusagen für sich entscheiden, ist typischerweise, dass sie einen hohen Regret, ein hohes Bereuen im Hinblick auf die Richtigkeit ihrer Entscheidung haben, insbesondere dann, wenn ein negatives Resultat eintritt, unabhängig davon, ob das jetzt kausal mit dieser Entscheidung und deren Richtung verbunden gewesen ist. Aber man kann sagen, umso mehr decisional regret in der langfristigen Perspektive, je mehr initial schon erkennbar war, dass die Patienten sich nicht entscheiden können. Wer sich also am Beginn nicht entscheiden kann, der wird langfristig und sein ganzes Leben unter dieser Entscheidungsschwäche leiden. Ein wesentlicher Punkt, dass die Patienten nicht das Gefühl haben, ausreichend unterstützt und beraten zu sein, wobei beraten zu sein nicht das gleiche ist wie unterstützt zu sein und daher immer die Frage ist, wie kann Unterstützung überhaupt geleistet werden. Ein wesentlicher Punkt ist, die Wahrscheinlichkeit steigt signifikant für die Wahrnahme von Maßnahmen gegen eine drohende Infertilität, wenn nicht nur eine onkologische Beratung, sondern zusätzlich dazu eine reproduktionsmedizinische Beratung stattfindet. Da sind wir erneut vor dem großen Problem, dass der größte Teil der reproduktionsmedizinischen Betreuungseinrichtungen mittlerweile ausgelagert ist und nicht mehr dort stattfindet, wo Krebsbetreuung stattfindet. Und das macht große Schwierigkeiten, weil diese Einrichtungen auch keine Spezialisierung gegenüber Krebspatienten haben. Aber was Sie ebenfalls hier sehen, ist, 50% der Frauen sagen, sie möchten beraten werden, damit sie später nicht bereuen, welche Entscheidung sie getroffen haben. Also, Gespräche sind schwierige Eingriffe. Auch hier können Sie sehen, die Patientinnen, die speziell beraten worden sind, im Hinblick auf Vermeidung von Infertilität, sagen, ja, ich bin sehr gut beraten worden, aber ich hätte noch besser beraten werden wollen. Und ein anderer Teil der Frauen sagt und der Männer sagt, das war für mich überwältigend negativ, es hat mich unglaublich negativ beeinflusst und es ist für mich nicht wirklich nützlich gewesen. Also nochmal, jede Messung ist ein Eingriff in das System und braucht sehr, sehr hohe Gesprächsführungskapazität, um zu klären, wie weit man dabei gehen möchte. Klar ist auch, dass verschiedene Beratungen mit unterschiedlichen Inhalten für die gleiche Frage hochgradige Konfusion auslösen und ein absolutes Behandlungshindernis sind. Nun, im Hinblick auf die Langzeitlebensqualität kann man sagen, bei vielen Menschen ist alleine die Tatsache, dass sie ausreichend besprochen haben, was die Behandlung und die Erkrankung für Konsequenzen für Fertilität haben, ein beruhigender, ein relaxierender und ein hoffnungsgebender Faktor. Umso mehr, wenn die Möglichkeit geschaffen worden ist, allenfalls auf ein präserviertes Sperma oder auf präserviertes Eierstockgewebe oder einen eingefrorenen Embryo zurückgreifen zu können. Es ist also der Versuch, sozusagen Entscheidungen über einen längeren Zeitraum zu postponieren und damit ihn in einen Rahmen zu bringen, der den typischen menschlichen Entscheidungsspielräumen und Zeiträumen entspricht, wo Entscheidungen nicht in einer Sekunde getroffen werden, sondern Beziehungsentscheidungen, und das sind Beziehungsentscheidungen über sehr viel längere Zeiträume. Nun, selbstverständlicherweise gibt es neben diesen psychologischen Aspekten und seelischen Aspekten eine ganze Reihe von weiteren medizinischen Aspekten, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Und das ist zunächst einmal die Frage, ist eine solche Fertilitätsinduktion überhaupt sicher? Und zwar sowohl für die Männer und die Frauen auf der einen Seite, als auch für die Kinder auf der anderen Seite, die so geboren werden. Und Sie wissen möglicherweise, dass hohe Sexualhormonspiegel eine deutliche Assoziation mit Mammakarzinomen haben und eine sehr große Meta-Analyse von 160.000 Frauen gezeigt hat, dass Hormonersatztherapie mit einem signifikant erhöhten Risiko an Mammakarzinom zu erkranken verbunden ist. Daher würden Sie durchaus in den Raum stellen, dass die erhöhten Sexualhormonspiegel, die während einer Schwangerschaft auftreten, tumorstimulierend sind, insbesondere bei Frauen, die ein hormonrezeptorpositives Mammakarzinom beispielsweise haben. Nun, was Sie hier dargestellt sehen, sind eigentlich relativ erstaunliche Ergebnisse. Und man kann erkennen, das sind immerhin 207.000 Frauen, die entsprechend hormonstimuliert wurden für eine In-vitro-Fertilisation. Und dabei kann man nicht zeigen, dass ein erhöhtes Mammakarzinom-Risiko bestehen würde. Zweitens, das ergibt sich insbesondere auch für die IV-Fertilisierungsgruppe kein erhöhtes Risiko. Allerdings für Frauen, die außerhalb dieser feststehenden Protokolle behandelt worden sind, gibt es ein deutlich erhöhtes Mammakarzinom-Risiko. Insgesamt kann man sagen, dass wenn Patienten, was heute kaum mehr stattfindet, mit Clomiphen beispielsweise stimuliert werden, dann spielt es eine entscheidende Rolle, wie viele solcher Reproduktionszyklen erfolgen. Barbara Meyer hat schon gesagt, das ist ja typischerweise nicht ein One-Shot, One-Success Angelegenheit, sondern im typischen Falle sind das 3, 8 entsprechende Versuche und das erhöht klarerweise die Dosis. Und es gibt hier eine klare Dosis-Wirkungsbeziehung, wenn ein bestimmtes Ausmaß überschritten wird. Die Frage, die sich als nächstes stellt, ist die Schwangerschaft sicher und sind die Kinder entsprechend sicher? Nun, zunächst einmal kann man sagen, die Schwangerschaftsraten sind bei Tumorpatienten selbstverständlicherweise deutlich herabgesetzt. In Abhängigkeit von der Art der Erkrankung am stärksten sind sie herabgesetzt bei Frauen mit Brustkrebs, wo etwa eine fast 70-prozentige Reduktion der Fruchtbarkeit aufgrund der notwendigen Behandlungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten gegeben ist. Was aber interessant ist, ist, dass man erwarten würde, dass man gerade bei Brustkrebspatientinnen, die in 60% der Fälle eine massive Östrogenabhängigkeit des Tumors haben, die Schwangerschaft gefährlich ist aufgrund dieses Exzesses an Hormonen. Interessanterweise ist es aber so, dass Schwangerschaft nach Brustkrebs das Wiederauftreten einer Brustkrebserkrankung eher verhindert, und zwar immerhin eine fast 40-prozentige Reduktion bedingt. Also anders ausgedrückt, Schwangerschaft nach einem Mammakarzinom ist im Hinblick auf das Rezidiv der Erkrankung absolut sicher und es gibt keinen Grund, aus Angst vor einem Rezidiv gegen eine Schwangerschaft zu beraten. Nun, die Frage ist, wie schaut das auf der Seite der Kinder aus, die zur Welt kommen? Grundsätzlich sind sich die meisten Menschen nicht im Klaren, wie häufig es zu genetischen Anomalien kommt oder zu Fehlbildungen kommt. Man kann sagen, das ist im Größenordnungsbereich von knapp unter 4%, in etwa 2%, schwankend 1,5 bis 2,4%, je nachdem, welche Populationen herangezogen werden. Mehrheitlich gilt zumindest für die Kinder von Frauen, die behandelt worden sind für eine Krebserkrankung, dass keine erhöhte Fehlbildungsrate gegeben ist. Zweitens, die dem gegenübergestellt werden muss, aber die Tatsache, dass sehr hohe Abbruchraten bis zu 30% vorhanden sind. Und das lässt uns ein bisschen sozusagen im Hintergrund darüber spekulieren, woran das liegt, ob das mindergewichtige Kinder sind oder heute fehlgebildete Kinder sind, die gar nicht zur Welt kommen, aber die Abbruchraten sind sehr, sehr hoch. Zusätzlich dazu gibt es einen wesentlichen Anteil von Schwangerschaftskomplikationen, Sekte erforderlich machen, niedrige Geburtsgewichte, die auftreten können. Das alles hat mit Fehlbildung nichts zu tun, sind halt kleinere Kinder, die zur Welt kommen, aber sie sind nicht fehlgebildet. Aber Sie sehen eine Fülle von Problemen, die bedeuten, dass die Schwangerschaft eine Risikoschwangerschaft ist und engmaschig kontrolliert werden muss. Eine besondere Frage stellt sich bei den Frauen, und das sind immerhin 60%, die hormonrezeptorpositiv sind. Was tun wir mit diesen Frauen, weil sie wenn sie eine Chemotherapie brauchen, 5 und mittlerweile 10 Jahre eine antihormonelle Therapie brauchen und in dieser Zeit ist ihre natürliche Fruchtbarkeit schon erloschen, geschweige denn, dass sie sich von der antihormonellen Therapie erholt haben würden. Und wir beteiligen uns im Moment an einer europaweiten Studie, bei der wir versuchen, die antihormonelle Therapie vorübergehend auszusetzen und in dieser Zeit eine Schwangerschaft entstehen zu lassen und danach wiederum eine antihormonelle Therapie zu beginnen. Es gibt eine Fülle von operativen Möglichkeiten, die heute dazu führen, dass man relativ mit großer Sicherheit im Hinblick auf die Relapsrate eine nicht radikale Resektion, etwa bei Zervixkarzinomen im frühen Stadium, durchführen kann, ohne entsprechenden Verlust an Rekurrenzrate, aber auch das muss gut überlegt werden. Nun, ein anderer Punkt in dem Zusammenhang ist, wenn Sie sich das hier anschauen, dann gibt es eine ganze Reihe verschiedener Möglichkeiten und das ist auf der einen Seite typischerweise die GnRH-Analogon-Stimulation. Bei Karzinompatienten machen wir eher eine Aromatase-Hemmer-Therapie, bei der die Hormonspiegel nicht so stark ansteigen, das Einfrieren von Embryonen, die Oozyten-Kryopräservation und selbstverständlicherweise die Möglichkeit einer Eierstockpräservation. Was Sie aber sehen können ist, und das möchte ich Ihnen nur ganz kurz zeigen, die Frage ist, führt das zu einer Verzögerung der Tumortherapie? Und nur zwei dieser Verfahren sind nicht mit einer Verzögerung der Tumortherapie verbunden, und das sind die invasivsten Verfahren, nämlich die Gewinnung von Gewebe und deren Einfrierung. Und auf der anderen Seite, der drängendste Aspekt, brauchen Sie dafür einen Partner, und steht der auch bereit und ist der auch willens, ein Kind mit Ihnen zu zeugen in dieser akuten Situation von nur wenigen Tagen? Und da sehen Sie, dass das zumindest dann, wenn Sie einen Embryo einfrieren, und das ist noch einmal eigentlich der Standard derzeit, dann brauchen Sie einen Partner oder eine Samenbank und entscheiden sich in der Konstellation auch gegen die bestehende Partnerschaft dafür. Ganz kurz noch, wie ist das mit Mädchen? Also im pädiatrischen Bereich, dort ist die einzige Möglichkeit, überhaupt Fertilität zu präservieren, letzten Endes die Eierstockpräservation. Und Sie können sich vorstellen, dass das im kindlichen Bereich noch einmal mit besonderen Belastungen verbunden. In ähnlicher Weise sieht das selbstverständlicherweise bei jungen Männern aus, die eine entsprechende Therapie vor allem bei Hodentumoren und bei Lymphomen benötigen. Dort ist die Standardmethode selbstverständlicherweise die Samenkryopräservation. Dabei muss man sagen, als Einschränkung, wie gesagt, viele Männer haben zu diesem Zeitpunkt kein adäquates Sperma. Dann gibt es eine Reihe von religiösen Aspekten, kulturellen Aspekten, die eventuell gegen die Spermaproduktion durch Masturbation sprechen. Es gibt andere Möglichkeiten, wie etwa die Elektrostimulation und Elektrovibration, die zur Ejakulation führen kann. Und es gibt natürlich auch bei Männern die Möglichkeit, Hodenbiopsiegewebe zu entnehmen, einzufrieren und danach die entsprechenden Samenzellen zu gewinnen. Wenn man sich jetzt bei Männern fragt, was passiert bei Männern sozusagen langfristig, einerseits mit dem Sperma und andererseits, was ist mit den Kindern, die aus solchen Schwangerschaften zu einem späteren Zeitpunkt entstehen, dann kann man zunächst einmal sagen, es ist ein extrem kleiner Teil von unter 10% der Samenbanken, wo das Sperma jemals abgeholt wird von Tumorpatienten. Warum das so ist, ist nicht ganz klar. Ein wesentlicher Teil der Männer wird später auf natürlichem Weg schwanger. Jetzt können Sie, oder Vater, jetzt können Sie, naja, die heutigen modernen Männer sagen, ich bin schwanger. Deswegen kommt mir das so über die Lippen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wenn jetzt ein Mann altes Sperma hat, das eigentlich sozusagen vor der Chemotherapie gewonnen wurde und er ist oder frisches Sperma zur Verfügung hat, macht das einen Unterschied im Hinblick darauf, dass das moderne oder das neue, das rezente Sperma ja potenziell mutagene Chemotherapie gesehen haben kann? Da ist die Antwort darauf nein, dafür gibt es keine Hinweise, dass das einen Unterschied macht, es sei denn, dieses Sperma wird gewonnen, das frische Sperma wird gewonnen innerhalb der letzten 2 Jahre nach der durchgemachten Chemotherapie. Das ist sinnvollerweise ein Zeitraum, der eingespart werden sollte und in dem, wenn, dann auf das alte Sperma zurückgegriffen werden sollte. Macht es einen Unterschied, ob das Kind natürlich zur Welt kommt oder durch natürliche Insemination oder durch ICSI zustande kommt? Die Antwort auch darauf ist, nein, das macht keinen Unterschied im Hinblick auf die Gesundheit des Kindes. Es sind keine erhöhten Fehlbildungsraten für diese Konstellationen auch bei Tumorpatienten beschrieben. Das ist eigentlich eher überraschend, weil wir das eigentlich durch das hohe mutagene Potenzial der entsprechenden Therapien erwarten würden. Langfristig gesehen muss man sagen, es gibt eine sehr, sehr starke Abhängigkeit der Frage, ob fertilitätspräservierende Maßnahmen überhaupt getroffen werden und dann in Anspruch genommen werden. A, in Abhängigkeit von dem Alter der betroffenen Patienten, B, von der Art der Erkrankung und der Therapie, C, von der Art, wie diese Patienten beraten werden, selbstverständlicherweise, und insbesondere auch von den ethischen Hürden, die aufgebaut werden oder eben nicht aufgebaut werden, denn es ist in meinen Augen nicht die Aufgabe der Ärzte, ethische Hürden aufzubauen, sondern die Patienten entsprechend zu beraten und ethische Entscheidungen, wenn sie nicht den Arzt selbst in seinem Aspekt übermäßig belasten, sind Aspekte, die die Patienten entscheiden und nicht die Ärzte entscheiden. Und daher reden wir auch über Präimplantationsdiagnostik beispielsweise anders. Und Barbara Meyer hat schon gesagt, selbstverständlicherweise gibt es zunehmend Überlegungen, nicht nur Eierstöcke einzuführen, sondern eine autologe Eierstocktransplantation zu machen, wo unter Umständen der Eierstock zunächst subkutan implantiert wird nach der Chemotherapie, etwa in die Unterhaut des Unterarmes oder in die Bauchhaut, und zu einem späteren Zeitpunkt dann orthotop in den Eierstock rücktransplantiert wird, plus minus eine unter Umständen Uterustransplantation. Und das alles steht entsprechend zur Disposition. Und im Hintergrund steht Kosten und Akzeptanz der Gesellschaft und von uns allen. Herzlichen Dank. Ja.